jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcast da und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und wenn du den Verdacht hast, in einer narzisstischen Beziehung zu sein, bleib unbedingt dran. Denn am Ende von jeder Folge, ab jetzt, werde ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Und heute bei mir ist die Kerstin. Kerstin ist 45 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Wuppertal, war 19 Jahre mit einem narzisstischen Mann zusammen, ist seit, und ich glaube, du bist diejenige, die am allerlängsten getrennt ist. Du bist schon 9 Jahre getrennt, aber das Spannende an deiner Geschichte ist, dass du erst vor kurzem durch ein Coaching, zu dem du wegen etwas anderem gegangen bist, erfahren hast, dass es Narzissmus gibt und dass tatsächlich dein langjähriger Ex-Mann ein Narzisst war. Und das hatte ich so in der Form in bisher noch keiner Folge. Also, dass jemand 9 Jahre getrennt ist und erst ein Jahrzehnt später mit diesem Thema in Kontakt kommt und dann eine Erkenntnis gewinnt, das ist schon sehr ungewöhnlich. Aber das werden wir jetzt natürlich in deiner Geschichte gleich alles hören, wie es dazu kam und was bei dir in deiner Ehe alles vorgefallen ist. Herzlich willkommen, Kerstin.
Ja, hallo Christina. Schön, dass ich hier sein darf und dass es geklappt hat.
Ja, schön, dass du dich auch bereit erklärt hast, nach ein paar Monaten der neuen Erkenntnis deine Geschichte öffentlich zu machen und dein Schweigen zu brechen. Und du hast ja auch schon einige Folgen gehört. Es ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich den Zuhörerinnen und Zuhörer aufzeige durch eure Geschichten, dass diese narzisstisch-toxischen Beziehungen immer dasselbe Drehbuch haben. Ja? Und dass sie immer gleich ablaufen. Und deshalb fangen wir mit der Frage an. Erzähl uns doch, wie hast du denn diesen Mann damals kennengelernt?
Okay, ja, also ich war ja noch sehr jung, ne? 17 Jahre alt. Mhm. Und ich war damals mit Freunden in einer Tanzschule, ganz klassisch. Und da habe ich ihn kennengelernt. Also er war da auch und genau, und dann ist es ja manchmal so, dass man keinen Partner hat, dass einer hospitiert und so sind wir uns dann über den Weg gelaufen quasi, genau.
Ganz klassisch mal, im Gegensatz zu den anderen Folgen, wo man sich meistens über irgendein Internet oder...
Gab es ja noch gar nicht.
Das gab es vor 30
Jahren.
Wir
hatten nicht mal Handy, krass, oder?
Ja. Also da gingen keine WhatsApp-Messages
in
den Tag und Nacht. Da hat genau. Das Bombing ein bisschen anders vielleicht auch stattgefunden. Ja. Aber erzähl mal, dann hast du ihn da also beim Tanzen kennengelernt. Wie seid ihr euch näher gekommen? Wie kam es denn zu einem Date dann?
Genau, also ich kann mich tatsächlich also an die erste richtige Begegnung, also gesehen hat man sich ja schon mal erinnern, dass wir waren auf so einem Ball halt, ne? Und dann wollte ich wieder zurück in den Tanzsaal und dann kam er mir entgegen und hat mich einfach geschnappt und hat mit mir dann getanzt. Und hat gesagt, hier lasse ich dich jetzt nicht durch, wir tanzen jetzt erstmal eine Runde. So.
Okay.
Und genau, und das war eigentlich so unsere erste Begegnung. Und dann sind wir uns so weit immer näher gekommen, haben oft miteinander auch da in der Tanzschule teilweise noch Formationen gehabt und genau. Und so war es. Aber er, ja, genau, er war auch so ein bisschen der Star der Tanzschule. Also alle fanden ihn toll und war so eine schillernde Persönlichkeit. Obwohl er vom Äußeren her eigentlich überhaupt nicht, also ich, es war seine Art, sagen wir es mal so. Nicht so unbedingt, dass er jetzt irgendwie besonders der Traumtyp gewesen wäre. Genau, aber er war da sehr beliebt.
Okay. Kannst du dich denn noch erinnern, obwohl es ja, wie gesagt, jetzt schon, ne, 30
Ja,
Jahre
habe ich echt
her ist?
Probleme mit. Ja.
Ja, aber das ist gar nicht so, das ist gar nicht so tragisch. Manchmal kommt beim Erzählen auch noch eine Erinnerung hoch. Kannst du dich daran erinnern, über was ihr gesprochen habt, welche Komplimente er dir gemacht hat? Also auf welche Art und Weise hat dieser narzisstische Casanova, obwohl da würde man wahrscheinlich Casanova vielleicht Unrecht tun, obwohl Casanova bestimmt auch ein Narzisst war, was würdest du denn sagen, wie er dich um den Finger gewickelt hat? Wie hat er es geschafft, dich zu beeindrucken? Waren es die Gespräche? Waren es die Komplimente? Was war es?
Ich glaube, es waren schon eher Komplimente. Also so, ne, dass ich sehr hübsch bin, ne, und dass ich so gut tanzen kann und dass er mich toll findet. Und da war das alles noch gar nicht so in Richtung Beziehung, weil letztendlich, als das dann so langsam war und als ich mich dann so langsam verliebt hatte, war er ja noch in einer Beziehung.
Ah, zu dem Zeitpunkt, also als du ihn kennengelernt hast, war er in einer Beziehung.
Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich meine schon. Und das war auch so das Paar irgendwie dieser Tanzschule,
Okay.
ne? Also es war so ein bisschen, ja, die beiden halt. So, genau. Und deswegen, ja.
Wie sah denn der Kontakt aus? Weil, wie gesagt, es gab ja keine Handys, es gab kein WhatsApp, es gibt keinen Insta oder was gibt es heute noch?
Ja, wir
Snapchat?
waren wirklich oft in der Tanzschule bestimmt 3, 4 Mal die Woche.
Ah,
Ne,
okay.
also da wirklich, da ist das meiste wirklich drüber gelaufen. Dann haben wir teilweise in der Freizeit noch was als Gruppe gemacht. Ne? Also wir waren meistens zu viert, fünft oder sowas. Das war so eine Clique. Genau, da haben wir immer viel unternommen. Ja, sind mal in die Altstadt nach Düsseldorf gefahren, haben wir was getrunken.
Okay.
Ne? Ja, genau.
Da hatte dich also.
Und es war ja immer so, dass wenn dann irgendwo Feiern waren in dieser Tanzschule oder wir irgendwo unterwegs waren, hat er mich oft nach Hause gefahren. Und teilweise auch, wenn trotzdem noch jemand in die Richtung gefahren ist, wo ich hätte mitfahren können, hat er mich trotzdem gefahren.
Ah,
Und
okay.
dann, ja, genau, ne, und dann haben wir ja noch lange im Auto gesessen, noch geredet, ne, manchmal war auch uns schon geküsst und solche Geschichten. Genau, da war er aber auch noch in der Beziehung.
Okay, also es klingt so ein bisschen nach dem Oldschool Slow Dating, ne? Wie lange hat denn diese Phase, bis ihr dann ein offizielles Paar geworden seid, angehalten, diese
Das
Heiß-Dating-Phase?
ist echt, das war ja ein Riesendrama irgendwie. Also, ne, das war so, ja, er liebt ja, also das habe ich auch schon nicht verstanden. Er hat immer gesagt, er liebt seine Freundin und hat aber dann trotzdem mit mir irgendwie rumgemacht und ne, und dann habe ich, dann wollte ich das unbedingt und er hat sich aber immer so geziert. Also es war so eine lange Phase, wo es immer, ne, ja, genau. Und dann hat sie ihn tatsächlich verlassen irgendwann für jemand anders. Und das war auf so einer Party, ich weiß das noch. Und das war, glaube ich, auf dieser Feier. Und dann dann war er also wirklich da das wahnsinnige Opfer. Also alle Freunde von ihm waren um ihn rum und haben ihn getröstet und haben gesagt, es ist ja ganz schrecklich und wie furchtbar und, ne? Und ich stand da nur und dachte mir so, naja, so schlimm kann es ja nicht sein, weil, ne, wir haben es ja. Also letztendlich hat er ja schon das zweite Eisen im Feuer gehabt. So. Da
Was
habe
auch
ich mir so gedacht,
typisch narzisstisch ist. Also du
ja, habe ich mir so gedacht, ja, jetzt ist. Und ich war dann hinterher natürlich für alle die Böse, weil ich mich angeblich ja direkt an ihn rangeschmissen habe. Und
hast.
dieser ganze Freundeskreis von ihm fand das unmöglich. So, ne? Und weil der Arme, den habe ich ja gar nicht zu Atem kommen lassen, habe mir den direkt gekrallt. So war lange das Bild.
Ja, du hast ihn ja gezwungen, dich zu daten und dich zu küssen, ne?
Ja, genau.
Alles klar. Ja, und da ist schon so das Erste wieder dieses misogyne Narrativ, ne, dass die Frau quasi eine Ehe zerbricht, eine Beziehung zerstört und man die Gewichtigkeit der Verantwortung immer sehr, sehr schnell, auch heute noch, und daran hat sich nichts geändert, in den letzten Jahrhunderten nicht, dass immer die Frau der Homewrecker ist. Ja, dass immer die Frau diejenige ist, die diese Beziehung zerstört. Der sein Okay dazu gibt, ja, der da mitwirkt, in dem Fall der Mann, der wird gesellschaftlich gar nicht so sehr zur Verantwortung gezogen wie die Frau. Das fällt mir immer wieder auf. Und das ist ein ganz hartnäckiges Narrativ, ein sehr frauenverachtendes Narrativ, das sich tatsächlich bis heute hält. Ne? Also da wird sofort der Fokus auf die Frau. In dem Fall, wie bei dir, ist das sehr, sehr deutlich. Weil ich meine, wenn er doch noch unbedingt Trauerphase gebraucht hätte, dann hätte er ja sich dem Ganzen auch entziehen können. Und darauf sind seine Freunde aber gar nicht gekommen, auf die Idee, dass er als erwachsener Mann oder als junger erwachsener Mann da auch sagen hätte können, du Kerstin, weißt du was, du bist zwar ganz toll, aber nee, ich brauche noch ein bisschen
Genau.
Me-Time. Nee, alles klar. Ne? Siehst du, wie schnell das in so eine Schiene geraten kann?
Und es war ja auch so, dass wir danach auch nicht direkt zusammen waren. Da hat er mich ja immer noch hingehalten, sozusagen. Ne? Also
Wie war
so.
denn dieses Hinhalten? Das wollte ich dich vorne
Also es
nämlich.
war immer viel Kontakt, immer auch Küssen und alles Mögliche. Also Sex hatten wir nicht, aber so alles Mögliche dabei. Und dann immer noch viel Kontakt und immer noch nach Hause gefahren. Und dann ganz oft so, vielleicht bist du die richtige Frau zum falschen Zeitpunkt.
Bla,
Solche
bla.
Geschichten. Genau, und dann hat er sich dann irgendwann entschieden, da sind wir dann für Essen gegangen und da hat er mir dann unterbreitet, dass er sich darauf einlassen möchte.
Wie lang war das ungefähr? Ein halbes Jahr, ein Jahr? Hast du noch eine
Nee, nee,
Warteerfahrung?
nee, so lange war das nicht. Nee, ich würde sagen, vielleicht einen Monat,
Ach so, das hat
anderthalb.
jetzt so
Also es war
gekommen,
jetzt
ob
nicht
sich
so
das
lang, ne?
änderte.
Aber es war halt irgendwie immer so ein Hin und Her und ich wusste nicht, was wird das jetzt, was oder nicht. Ne, und dann ist das ja auch immer so, will man es ja noch viel mehr, wenn man es dann vielleicht nicht kriegen kann. Ne? Und
Naja, gut, das ist gar nicht, das ist übrigens auch sowas, was ganz viele Dating-Coaches und Coachinnen irgendwie verbreiten, ne, dass man sagt, so ja, man will immer das, was man nicht kriegen kann. Ja, Leute, aber da gibt es eine Vorgeschichte. Wenn jemand dich so breadcrumbt, also dir immer wieder Hoffnung macht und wenn du bei ihm bist und mit ihm Zeit verbringst und es ganz intensiv ist und dich danach wieder fallen lässt und dir immer wieder die Hoffnung schürt, dann hat das erstmal gar nichts damit zu tun, dass du in deiner Struktur, in deinem Bindungsstil jemand bist, der dieses Unerreichbare will. Das gibt es zwar auch, aber nicht in dieser Häufigkeit, in der es ganz oft verbreitet wird, sondern das sind schon Heiß-Kalt-Spielchen, die mit unserem Gehirn etwas machen. Ne? Die da schon eine emotionale Abhängigkeit erzeugen. Dieses Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Ja, genau, so ging das am Anfang ein bisschen.
Denke ich mir. Denke ich.
Genau. Und ich war auch so abhängig von seiner Entscheidung.
Ganz genau.
So, ne? Ich war so irgendwie, ich habe darauf gewartet, dass er sich entscheidet.
Nun, dann wart ihr endlich ein Paar. Wie ging es denn dann weiter? Wie lange hat denn diese schöne Phase angehalten?
Da habe ich lange drüber nachgedacht und ich kann es dir echt überhaupt gar nicht so richtig sagen. Wir waren ja immer noch da in der Tanzschule, wir haben wirklich viel da, das war auch richtig gut, also richtig viel Spaß hat es auch gemacht und wir haben da, waren da dann waren wir im Prinzip dieses Paar, ne, was dann irgendwie, ne, und ich kann es dir gar nicht so richtig sagen,
Ist ja auch nicht
wie
weiter.
lange das gedauert hat. Ich würde sagen, als ich 19 war, beispielsweise, wir haben uns mit 17 kennengelernt, als ich 19 war, habe ich einen Heiratsantrag gekriegt.
Nach 2 Jahren. Okay. Seid ihr vorher irgendwie zusammengezogen?
Nein, und das war, glaube ich, auch nur, weil er Schiss hatte, dass ich mich anderweitig orientiere.
Okay.
Also stand eine Fahrt nach Mallorca an, nach meinem Abitur. Und da wollte ich eigentlich, dass er mitfährt mit Freunden. Und dann hat er gesagt, wie ich mir das vorstellen würde. Er hätte schließlich Uni und wichtigere Sachen zu erledigen. Er müsste lernen, lernen, lernen. Und da habe ich gesagt, gut, dann fahre halt nicht mit. Und dann haben wir da gar nicht mehr darüber gesprochen. Und als es dann soweit war, habe ich gesagt, ich fahre dann in einer Woche. Und also, wie du fährst. Ich sag, ja, du wolltest ja nicht mitfahren, musst ja lernen. Kannst ja nicht mit. Und dann bin ich alleine gefahren.
Okay.
Und da hat sich auch so, ne, und dann habe ich auch, da war auch ein sehr netter Typ dabei. Wir haben nichts miteinander angefangen, aber ich glaube, das hat er auch mitgekriegt. Und als ich zurück war, hat er mich direkt mit einem Heiratsantrag sozusagen
Gecatcht.
überfahren. Habe ich gar nicht gecheckt, was er meint, aber es sollte einer sein, genau.
Okay. Jetzt sind es 2 Jahre von 17, wo du ihn kennengelernt hast, bis 19. Ich frage ja immer, das kennst du wahrscheinlich auch aus den anderen Folgen, ob in diesen 2 Jahren, denn es retrospektiv Situationen gab, wo dein Bauchgefühl und deine Intuition in Anführungszeichen so ein bisschen angeschlagen hat, ne? Weil ganz viele Frauen ja erzählen ja die ersten Jahre oder dann und dann so und so lange war es ja super schön und ganz toll und man hätte gar nichts gemerkt. Und dann hake ich natürlich immer wieder ein bisschen nach, weil in den meisten Fällen tatsächlich auch in dieser Lovebombing-Phase schon sehr viele Red Flags oder nicht, vielleicht nicht immer sehr viele, aber doch unübersehbare Red Flags. Da waren, die man aber damals natürlich noch gar nicht bemerkt hat. Wie war das bei dir?
Ja, also da habe ich ja lange drüber nachgedacht. Ich habe ja deine Folgen gehört. Also was ich schon ein bisschen strange fand, war, dass wir einmal so an so einem Tisch gesessen haben an der Tanzschule, wo er noch mit seiner Freundin zusammen war und sitzt neben seiner Freundin, unterhält sich mit ihr und er hält aber mit mir unterm Tisch Händchen. Also da habe ich mir gedacht, das ist echt strange.
Ja, das.
Also, ne, das so, also das fand ich irgendwie, ging gar nicht so. Aber man fühlt sich natürlich als junges Mädchen mit 17 und die Freundin, ne, und man wird dann bevorzugt im Prinzip oder hat so eine Heimlichkeit, das, ne, dann, das macht einen natürlich besonders.
Ja,
Ne?
klar.
Dann auch auf jeden Fall dieses Darstellen als Opfer, als, ne, was ich eben erzählt habe, ne, dass er da irgendwie sich da total als Opfer dargestellt hat und wie schlecht es ihm geht und er hat ja auch richtig gelitten, als sie ihn verlassen hat. Und ich denke mir, ja, aber ne, wir sind doch schon ewig, haben wir was miteinander. So.
Ja,
Das fand ich auch seltsam. Also da jetzt irgendwie so auf Opfer zu machen, obwohl er ja eigentlich schon anderweitig ein Eisen im Feuer hat.
und gab es sozusagen kleine Diskussionen immer wieder mal vielleicht zwischen euch? Ah, okay.
Genau. Also das gab es ganz viel. Ne? Also wir haben dann irgendwann, als ich 19 oder 20 war, sind wir auch zusammengezogen. Und dann muss man sich ja so ein bisschen finden mit Hausarbeiten und. Und dann haben wir so gesprochen, wer macht irgendwie was. Und dann sagt er, ja, irgendwie, ne, ich sage immer, aber bügeln mache ich nicht gerne. Ne? Sagt er, nee, ist auch nicht schlimm, ich bügele meine Hemden. Und dann war eines Abends, kam er nach Hause und ja, ich brauche ein Hemd für morgen. Ich sage, ja, dann bügelt ihr eins. So. Und da ist gab es richtig Streit. Und also, obwohl das vorher so abgesprochen war, gab es einen riesigen Streit, weil er sagte, er wäre den ganzen Tag arbeiten. Ich war studieren noch, ne? Er wäre den ganzen Tag arbeiten und jetzt müsste hier noch die Hemden bügeln und das hätte ich ja auch mal machen können. Und dann hat er da irgendwie ganz hier dieses Bügelbrett da irgendwie rausgeholt und hat das da wütend aufgestellt und fing dann irgendwie an, seine Hemden zu bügeln. So, das da, wo ich habe ich gedacht, das habe ich nicht verstanden, weil es war ja so besprochen. Und man hätte ja vielleicht vorher sagen können, hör mal, kannst du mir vielleicht heute mal ein Hemd bügeln? Da komme ich nicht mehr zu. Da bin ich ja die Letzte, die nein sagt.
Ja, das ist auch ganz typisch, ne? Sie halten sich nicht an Vereinbarungen,
Ja,
Abmachungen.
genau.
Und alles, was
Wenn die
geht nicht.
Schlüssel weg waren, wenn irgendwas unaufgeräumt war, wenn irgendwas aus Versehen kaputt gegangen ist, es gab immer eine ewige Diskussion. Ich würde nicht auf die Sachen achten, die sind teuer, das ist, du gehst da schlecht mit um. Und also es war immer eine ewige Diskussion. Und das führt natürlich dazu, dass man irgendwann alles verschweigt.
Ja, natürlich. Das
Und ja.
ist Folge davon. Und dann.
Also eine Beule im Auto geht gar nicht. Ne? Also dann habe ich gesagt, da ist mir jemand reingefahren und ist abgehauen. Also da habe ich gar nicht gesagt, dass ich das war, beispielsweise. So, ne? Also das ging gar nicht, weil ich da hatte ich Schiss vor. Oder Schiss, kann man das sagen?
Naja, doch, es
Aber
ist
es
schon
hätte eine
das
Riesendiskussion gegeben und da habe ich mich immer schlecht gefühlt.
Ja,
So.
natürlich, weil man natürlich in diesen Diskussionen das Gefühl bekommt, der Wertlosigkeit, du bist nichts nutzt, du kannst nichts, du bist nichts, wie doof bist du, kannst du nicht aufpassen, wir schätzen das nicht wert. Ne, man wird ja bombardiert für diese Fehler, die einfach passieren oder für Dinge, die man mal falsch macht, wird man ja massiv oft abgewertet. Und da sind wir ja schon tatsächlich in der zweiten Phase dieser narzisstisch-toxischen Beziehungen, wo die Masken so langsam fallen und wo die Abwertung, die Erniedrigung, aka der Missbrauch und die Gewalt losgehen. Und das, was du beschreibst, das ist ja schon psychische Gewalt. Welche Form der psychischen Gewalt gab es denn noch?
Ich gucke gerade, also ich weiß nicht, dass, also ich habe mich halt immer wie ein kleines Kind gefühlt. Ich kann das gar nicht an so vielen Beispielen, aber ich habe mich immer unterlegen gefühlt. Der hat mit mir gesprochen, immer so belehrend und ne, also dann musste ich irgendwie dann raten, was dann die Antwort ist. Dann hatte er immer so eine. Weiß ich nicht, dann ging es irgendwie, dann sind wir Auto gefahren und dann sagt er, ja, es gibt ja irgendwie zwei Autobahnen, gerade, ungerade, da musste ich mir mal merken, welche nach Süden oder nach Norden geht oder so. Und dann hat er mich das mal abgefragt und es war So, ich habe mich ja mal geweigert, ich habe da einfach nicht geantwortet. Aber solche Sachen zum Beispiel, ne? Also sehr belehrend. So, und ich habe ihm das auch mal gesagt. Ich habe gesagt, hör mal auf, sprich nicht so mit mir, ich bin kein kleines Kind. Und dann hat er gesagt, dann benimm dich nicht so.
Ja, und das ist natürlich Gaslighting auch, ne? Das ist eine Form des
Ja.
Gaslightens, ne? Dieses Demütigen, dieses von oben herab, dieses Erniedrigen und dir immer wieder vorzuleben oder dir immer wieder zu zeigen, dich in deine Position zu begeben,
Genau.
dich in immer
Der war
wieder,
auch 6 Jahre älter.
genau, dich immer wieder darauf hinzuweisen, da ist dein Platz, nämlich unter mir, ich kann alles besser, ich weiß alles besser und jetzt halt mal schön den Mund oder sag nur was, wenn ich dich danach frage, ne? So ein bisschen plakativ dargestellt. Und
Genau, und dann,
das ist massive psychische Gewalt.
was mir auch noch so im Kopf ist, was ich ganz schlimm fand, war, also ich hatte oft Blasenentzündungen. Im Podcast habe ich gehört, dass es vielleicht auch sogar psychosomatisch war, ist mir letztens mal so klar geworden. Und dann sitzen wir beim Frühstück und ich mache mir einen Tee und ich habe nichts gesagt. Also ich weiß noch nicht, was ich eine Blasenentzündung hatte in dem Moment, aber ich mache mir einen Tee und dann sagt er, oh, hast du eine Blasenentzündung oder was? Und es heißt ja eigentlich nur, dass er dann keinen Sex kriegt an dem Abend. So, na, das ist das Einzige, was wichtig war. Also, ne, also es ging jetzt nicht drum, ja. Gut, da muss ich jetzt, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Das spricht ja für sich, das Beispiel.
Ja, natürlich spricht das
Ja.
für dich. Natürlich spricht das für sich. Hat er dich beleidigt verbal, dass er dich irgendwelche Namen genannt hat? Weil da unterscheidet sich immer so ein bisschen der Grandiose von dem verdeckten Narzissten. Kann auch
Nee,
sein,
das hat er nicht gemacht.
dass
Er
er
hat nicht.
zu Schimpfwörtern tatsächlich auch immer wieder, ne, fällt so ganz häufig auf, diese unterschiedlichen Formen der Gewalt werden ja auch anders gelebt, je nachdem, ob man eher in so einen verdeckten Narzissten gerät oder an so einen grandiosen Narzissten. Also ein grandioser Narzisst, dem ist das nichts, dass er dich irgendwie Schlampe oder fette Kuh oder blöde Sau oder was weiß ich nicht alles nennt. Ne? Ein verdeckter Narzisst, der macht das tatsächlich sehr viel durch passiv-aggressive Abwertung, ne? Dass er dich klein hält, dass er
Genau.
spricht mit dir, als wäre er, ne, der Obermacker, der alles weiß und dich immer in so eine Position der Unterlegenen bringt.
Hat sich gerne aber auch mit mir geschmückt. Das habe ich erst im Nachhinein so erfahren, ne? Als er getrennt war und ich nochmal mit anderen Leuten gesprochen habe. So, ne? Also genau, ne? Hat er sich ja mit mir geschmückt und denen gegenüber halt erzählt, ne? Wie super ich bin, so.
Und weißt du,
Und
warum sie das machen? Weißt du, warum sie das machen? Das ist ganz, ganz berechnend. Die machen das natürlich nicht, weil sie das wirklich von dir halten, ne? Weil sie sind ja superior.
ja.
Sie sind ja diejenigen, die über allem und über jedem stehen. Das machen sie tatsächlich, wenn irgendwann die Opfer sich trennen, dass niemand je auf die Idee kommen würde, dass er A, hinter verschlossenen Türen ganz anders ist, B, dass seine weiße Weste unbefleckt bleibt, dass sie alle aus allen Wolken fallen und nicht sich vorstellen können, dass er dir was Böses getan hat, weil er dich ja immer so in hohen Tönen gelobt hat. Und das ist reine Berechnung von narzisstischen Männern. Das ist reine Berechnung. Das ist also schon die Vorarbeit dafür, dass falls diese Trennung je stattfindet, die ja auch bei euch, auch wenn nach 20 Jahren erst stattgefunden hat, ihm niemand nachsagen könnte, naja, aber komisch hat er ja schon immer über sie gesprochen. Ne? Das war also Berechnung.
Dann war noch eine Situation, da weiß ich aber jetzt nicht, wo das reingehört. Ich wollte diese Fortbildung machen, diese Weiterbildung. Zur systemischen Therapeutin und war mir sehr unsicher, ob ich das machen soll. Und habe mit ihm darüber gesprochen, soll ich das machen? Er hat gesagt, ja klar, mach das, das wird super. Ich sage, ja, aber was mit den Kindern? Wir hatten ja noch 2 kleine Kinder und das wäre immer ein Monat, wäre ich ein Wochenende weg gewesen. Da muss sich ja jemand kümmern. So, ne? Ich hatte auch Schichtdienst, das heißt, er musste sich auch an den Tagen kümmern, wo ich dann nicht da war. Und da habe ich gesagt, wie soll das gehen? Da müssen wir auch die Eltern fragen. Und das geht schon, das kann, mach das, mach das, mach das. So. Und dann, ja, ich weiß nicht. Und eigentlich wollte ich es nicht machen. Da habe ich mich in letzter Sekunde in dieser Fortbildung angemeldet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe es jetzt einfach gemacht. Und dann sage ich, ich habe es gemacht. Und dann ging es, wie stellt sie das vor? Wie soll das laufen? Was ist mit den Kindern? Wie soll das gehen?
Gaslighting.
Und ich war völlig vor den Kopf geschlagen. Und dachte mir, was passiert denn? Ich sage, du hast mir doch gesagt, ich soll das machen. Ja, aber das hätten wir mal vorher besprechen müssen. Ich sage, aber das haben wir doch besprochen. Also das ganz
Der
oft haben wir
Klassiker.
doch. Ja. Wir haben nie was besprochen.
Nee,
Jetzt mit
das
den
ist der
Kindern läuft das genauso.
Klassiker.
Ja.
Der Klassiker noch, also Bilderbuch-Gaslighting, ne? Man hat es besprochen und dann wird einem die Wahrnehmung so negiert, dass man dann anfängt, daran zu zweifeln. Wenn das über einen längeren Zeitraum hinweg, was ja in narzisstischen Beziehungen Alltag ist, ne? Dieses Gaslighting und deine Wahrnehmung negieren und die Tatsachen verdrehen, ne? Und irgendwann zermürbt es den Verstand so sehr, dass man tatsächlich seine eigene Wahrnehmung irgendwann in Frage stellt und sagt: Sag mal, kann es sein, dass ich mich da anders ausgedrückt habe oder nicht deutlich genug war?
Ja, ganz genau.
Ja,
Ja.
und das fällt unter psychische Gewalt.
Ja. Und er war halt selten fürsorglich. Also wenn ich irgendwas hatte, musste ich trotzdem irgendwie funktionieren, hatte ich immer das Gefühl. Ne? Auch also wenn ich schwanger war, hat er mir jetzt auch nicht viel abgenommen. Fand ich jetzt damals nicht so schlimm, weil ich auch nicht jemand bin, ne? Also das ist alles super verlaufen und. Aber ich weiß noch, ich war mal im Zoo, da hatte ich so einen fetten Rucksack auch und war schwanger und dann haben die Leute sich alle umgedreht und haben gesagt, es geht ja gar nicht. Dass der nicht mal ihre Tasche trägt. So. Aber viele Sachen sind mir gar nicht, wenn du da so reinwächst, ne, fallen dir so viele Sachen gar nicht auf oder nimmst du so viele Sachen für selbstverständlich, die wo andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Und das ist ja das, was wir auch im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen hatten, dass viele Frauen überhaupt nicht wissen, dass ihnen da verschiedene Formen der Gewalt angetan wird und das als Gewalt benennen. Weil Frauen mit Gewalt an ihnen und in ganz vielen Formen einfach aufwachsen. Und man muss sagen, leider, Gewalt für die meisten Frauen, in welcher Form auch immer, mal etwas subtiler, mal etwas offensichtlicher, zum Alltag gehört. Und jetzt
Ja.
darf man natürlich auch nicht vergessen, was erschwerend hinzukommt. Du warst 17, als du ihn kennengelernt hast.
Ich war
Was ja
noch ein
einen
Kind.
Unterschied macht. Du hättest auch auf ihn einfallen können mit 25, 35,
Okay, ja gut.
55. Auch, aber noch mehr natürlich, ja, wenn man jünger ist, klar, hat man noch weniger Beziehungserfahrung und noch weniger Erfahrung, die man vielleicht irgendwann mal reflektiert hat oder nicht. Ne? Aber an der Stelle, also es hätte keine Rolle gespielt, ob du jetzt 17, 25 oder 37 gewesen wärst. Jeder, der nicht selbst hochgradig narzisstisch oder psychopathisch ist, kann und würde auf so einen Narzissten reinfallen. Ne? Da ist niemand davor gefreit. Da ist niemand
Ja.
prädestiniert dazu, ganz besonders irgendwie reinzufallen. Also dann hatten wir tatsächlich ganz viel psychische Gewalt und das,
Ja,
was
das
du schreibst in
genau.
der Schwangerschaft, ne, dass die sich nicht kümmern und dass sie
Ja.
da nicht dich umsorgen oder fürsorglich sind. Das ist auch was ganz was Typisches, ein typisches narzisstisches Verhalten, wenn die Partnerin krank wird. Dass dann eher auch genau das passiert. Auch ein Gaslighting, nämlich stell dich nicht so an. Es gibt auch andere schwangere Frauen, die machen das viel besser oder die können das auch. Was bist du so empfindlich? Und hast du mal gefragt, wie es mir geht, immer mit dir mich hier rumzuschlagen und ich kann auch krank werden, ne? Und dann sofort diese Stuhlumkehr betreiben und als das arme Opfer hinstellen, dass ja so eine kranke Frau eine kranke Partnerin ertragen muss.
Ja. Und das Schlimmste war, also schlimm war für mich halt auch, dass in allem, wo ich gut war, dass er mir das auch immer noch madig gemacht hat. So, ne? Also ich kann ganz gut singen zum Beispiel. Und wenn ich dann so vor mir hergesungen habe, hat er das direkt kommentiert und gesagt, naja, komm, also ne, das war ziemlich schief und muss mir jetzt aber auch nicht anhören. Also so, ne? Oder ich bin wirklich richtig gut in meinem Job. Ne? Ich arbeite mit Jugendlichen und glaube, dass ich da sehr gut bin. Und das hat er auch mal gesagt, ja, deinen Job will ich mal haben, ne? Jeden Tag im Freibad liegen und auf Kinder aufpassen. So, also, und das ist echt eine Berufung. Und er wusste, er trifft mich damit, weil das, also mein Job ist nicht nur mein Job, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Teil in meiner Identität auch. Lange gewesen und ne, ich wusste schon ganz früh, wann ich das machen will und dann war es irgendwie doppelt schlimm. Das war schon richtig heftig für mich. Also ja, also
Gab
alles, was ich gut konnte, wurde schlecht geredet.
oder schlecht geredet? Gab es soziale Gewalt? Soziale Gewalt im Sinne von, hat er versucht, dich von deinem Umfeld zu isolieren, was er ganz sicherlich getan hat, ne, indem dass er dir Treffen, Kollegen, mit Freundinnen, Freunden, Familienmitgliedern irgendwie madig gemacht hat oder deine Hobbys, ne? Und das ist ja so eine klassische Taktik auch. Das fängt immer so ganz subtil und schleichend an, ne? Weil wenn man ganz frisch zusammen ist, dann äußert sich diese anfängliche soziale Gewalt ja oft in Fürsorge und in diesem Verliebtsein und ich will so viel Zeit mit dir verbringen und kannst du nicht der Freundin absagen und wir wollten doch, ne? So fängt es schleichend an. Und es artet dann aber tatsächlich aus in, dass es immer entweder Diskussionen vor diesen Treffen gibt, egal mit wem, oder vor irgendwelchen Vorhaben, Urlaube oder Dinge, die dir einfach wichtig sind, ne? Dass da ein großer Streit, eine große Diskussion vom Zaun gebrochen wird, dass du so fertig bist, dass du an diesem Event oder an diesem Treffen gar nicht mehr teilnehmen kannst oder dann auch willst. Oder du wirst ständig irgendwie angerufen, während du weg bist und während du irgendwas anderes machst. Oder, was auch noch bei verdeckten Narzissten ganz oft ist, tatsächlich, dass sie dich dann anschweigen, wenn du Spaß hattest, weil du gerade von einem Treffen mit einer Freundin kamst oder von einem Essen oder von einem Barbesuch, ne?
Ja.
Kennst du das?
Ja, kenne ich. Nach diesen ganzen, nach den Fortbildungstagen zum Beispiel war immer schlechte Stimmung, wenn ich zurückgekommen bin. Meiner besten Freundin war es jetzt nicht so, aber es gab eine Freundin, ich glaube, die hat er als Gefahr gesehen, die hat er immer nur niedergemacht und hat gesagt, naja, und ne, die ist doch nichts und guck mal, wie die lebt und so, ne?
Echter Einfluss.
Genau, und dann hat er auch oft gesagt, als die Kinder klein waren, immer bist du unterwegs. Also ich habe mich halt oft mit Freundinnen getroffen, mit den Kindern, wie man das so macht, ne, wenn man so Vollzeitmutter ist. Und vernachlässigst den ganzen Haushalt und immer bist du unterwegs und es gibt wichtigere Sachen, als draußen zu sein, ne? Und du musst dich auch mal hier drum kümmern. Ja, meine Mutter fand er nicht so dolle. Die war auch ein bisschen unbequem für ihn. Ich habe mich auch nie getraut, irgendwie zu sagen, es wird später. Ne? Also anzurufen und zu sagen, hör mal, es wird später. Da weiß ich noch, da waren wir gerade zusammengezogen, da habe ich mit einer Freundin getroffen. Es war so schön und ich wollte nicht gehen. Und da habe ich einfach mich nicht gemeldet. Da war es natürlich hinterher noch richtig krasses Theater. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse mir den Abend jetzt nicht versauen, weil ich wusste genau, es gibt blöde Kommentare.
Blöde Kommentare, ja.
Ja.
Und so lebt man tatsächlich diese ganzen Jahre in Angst und Schrecken, muss man tatsächlich auch so benennen, ne? Vor dem, was passiert, wenn man sich selbst ein bisschen Freude oder was Schönes gönnen möchte. Ja.
Du gehst halt immer wie auf rohen Eiern. Wie das ist er drauf? Was kann ich sagen? Wie ist die Stimmung? Ist er
wie
gut gelaunt? Ist er schlecht gelaunt? Was kann ich heute besprechen? Was kann ich nicht besprechen? Das ist echt anstrengend.
Ja. Also dann haben wir auch die soziale Gewalt. Finanzielle Gewalt.
Also finanzielle Gewalt würde ich sagen in dem Sinne, dass wir hatten ein gemeinsames Konto. Und natürlich habe ich mir oft anhören müssen, dass ich zu viel Geld ausgebe. Obwohl ich glaube, dass er teilweise viel mehr Geld ausgegeben hat als ich, aber egal. Ich hatte ja gar keinen, also mich hat halt nicht interessiert. Ne? Ich war auch so jung, ich war froh, dass ich mich dann drum nicht kümmern musste. Aber wenn ich jetzt irgendwas bestellen wollte, weiß ich nicht, ne? Im Internet, da musste ich ihn immer fragen. Und dann habe ich gesagt, komm mir auch mal einen eigenen Account machen. Und dann hat er gesagt, nee, dann gibst du ja noch mehr Geld aus, wenn du einen eigenen Account kriegst.
Und das ist finanzielle Gewalt.
Genau, würde ich auch so. Also seitdem ich den Podcast gehört habe, genau, habe ich mir gedacht, ist das ungefähr.
Ja, weil da Kontrolle ausgeübt wird, ne? Dass er einen anderen Hebel setzt, dass er über deine Finanzen bestimmt.
Ja. Das heißt, ich musste ihn immer fragen, wenn ich die Weihnachtsgeschenke für die Kinder bestellen wollte. Und da musste ich immer abchecken, wie ist er drauf, ist das heute möglich oder ist das nicht möglich? Und dann war er oft genervt, weil es dann auch manchmal auf dem letzten Drücker war. Weil ich aber sonst mich einfach nicht getraut habe, vorher zu fragen, weil er so, ja, weil die Stimmung nicht die richtige war, zum zu bestellen.
Und das ist keine indirekte finanzielle Gewalt, sondern es ist direkte finanzielle Gewalt, also 100 Punkte. Ne? Da gibt es Punkte.
Ja.
Wie waren denn die Finanzen aufgeteilt? Also es ist ja ganz oft so, dass das ist übrigens auch bei Paaren, die ich betreue, also ich mache ja auch ein bisschen klassische Paartherapie, ich betreue ja nicht nur Frauen oder Paare, die in so toxischen Beziehungen sind. Das ist auch tatsächlich bei den, in Anführungszeichen, normalen Pärchen so, dass die ganz oft dann mit so großen Augen vor mir stehen, wenn ich sage, na, wie sind denn die Finanzen aufgeteilt? Ne? Und die sagen ja 50-50, meinst du, was verdienen sie denn? Ne? Und wenn dann rauskommt, dass der Mann einfach so viel mehr verdient wie die Frau, dann sage ich, na, das geht nicht, ihr könnt nicht 50-50 machen, wenn ihr eine Klaffe habt von 2000 Euro, habe ich gesagt. Das ist nicht gerechtfertigt und das ist auch nicht gerecht. Ne, dann macht er immer so große Augen, das wird ihnen dann gar nicht klar. Ne? Man geht so automatisch aus, klar, Partnerschaft 50-50, Ne? Aber nee, ist nicht 50-50. Wie war es denn bei euch?
Wir haben tatsächlich unsere Gehälter zusammengeschmissen und alles vom gleichen Konto bezahlt.
Okay.
Genau. Und ich habe auch immer gekauft, was ich wollte. Also ich war jetzt nicht so, er hat zwar manchmal was gesagt, dann gab es natürlich immer Theater, wenn ich ein Knöllchen hatte oder sowas, ne? War das ja, ne, so.
Ja,
Ja, aber letztendlich habe ich darauf nicht geachtet. Genau.
Okay.
Ich habe nur mal zum Geburtstag, habe ich mir Geld gewünscht, weil ich nicht wusste, was ich mir wünschen wollte. Und dann haben wir gedacht, vielleicht gehe ich da mal eine Runde shoppen oder sowas. Und das war relativ viel Geld, was da zusammengekommen ist. Und dann, das ist mir nämlich nochmal eingefallen, als ich deinen Podcast gehört habe. Und da hat er gesagt, dass wir das und das noch brauchen, dass ich das ja von meinem Geburtstagsgeld mal bezahlen könnte. Ich hätte ja jetzt so viel Geld. Und dann habe ich ihn angerufen und ich habe gesagt, ja, das ist doch mein Geld. Da will ich doch was für mich kaufen. Und dann war ich natürlich
Die Böse.
asozial, will ich nicht sagen, aber ne, genau, böse, weil ich mein Geld für mich behalten möchte und nicht für unsere Zukunft oder für unser Heim oder ich weiß nicht mehr, wofür er das Geld irgendwie verwenden wollte,
Und
das
lass mich
nicht zur
raten.
Verfügung stellen wollte.
Und lass mich raten. Er hat aber sehr wohl dafür gesorgt, dass er alles hat, was
Nein,
er braucht.
ich habe gesagt, das mache ich nicht. Das ist mein Geld und ich will mir was dafür kaufen.
Ja, nee, aber ich meinte gerade, er hat sicherlich sehr wohl dafür gesorgt, dass er alles hat, was er sich so wünscht und was er braucht. Er hat sich für
Ja,
sich nicht
natürlich.
gegönnt.
Ja,
Ne? Er
ja.
hat sich gegönnt. Ja, das denke ich mir.
Neuen Rechner und ne, so. Also
Genau. Und hat dir dann verkauft,
nicht
dass ihr das ja
übermäßig,
zusammen
aber
macht.
ja.
Also auch finanzielle Gewalt. Ne?
Genau.
Ich habe ganz oft Geschichten, wo die Frauen das Kindergeld haben und dann der Mann sagt, naja, geh doch vom Kindergeld einkaufen, deshalb ist es ja da oder so. Ne? Solche Geschichten. Ja. Gab
Er
es
wollte auch
aber
die
nicht.
Hälfte vom Corona-Kindergeld haben. In der jetzt, wo es Corona-Kindergeld gab, hat er mich tatsächlich angerufen und hat mich gefragt, ob ich ihm dann die Hälfte bitte überweise. Und vorher hat er mir aber noch erzählt, dass er jetzt zu den Bestverdiensten der Branche gehört. 12 Bestverdiensten der Branche, wollte dann aber auch dann die Hälfte von dem Geld haben.
Narzissten und Geld ist eine ganze kranke Beziehung.
Ja.
Gab es körperliche Gewalt, Kerstin?
In dem Sinne jetzt nicht, dass er mich angefasst hätte, aber du erzählst ja auch in deinem Podcast vom schnellen Autofahren.
Hm.
Das ist so. Und ich habe ganz oft gesagt, ich will das nicht. Wir sind jetzt auch zu dritt, mein Sohn dann, als unser Sohn geboren wurde. Ich sagte, ich möchte, dass du jetzt vorsichtiger fährst und es ist genauso, wie du es immer berichtest. Also du wirst dann blöd angemacht oder angepumpt, ob ich denken würde, dass er es nicht unter Kontrolle hätte und ich soll mich mal nicht so anstellen und ja. Und ich
Ja.
saß tatsächlich irgendwann da und habe mir gedacht, er versteht es einfach nicht.
Doch, er versteht es
Also,
schon, es
oder
ist ihm
er, ja genau,
egal.
ich habe immer gedacht, er versteht es nicht, genau.
Ja, nee, es ist ihm egal. Also sie verstehen schon, was sie tun, ne? Sie wissen, was sie tun, aber es ist ihnen egal.
Ja. Also
Das,
was es mit mir macht, scheint ihm ja egal zu sein.
ja, das ist es
Ich
ihm egal.
sage das ja nicht, um ihn zu ärgern, sondern weil ich Angst habe.
Ja, und von dem Zeitpunkt an ist es, auch wenn es jetzt, sage ich mal, keine direkte Einwirkung von Gewalt war, ne, dass er dich geschlagen hat, bespuckt, geschubst, gerissen, an den Haaren gezogen, was auch immer getreten hat. Ist es
Er hat
dennoch.
mich manchmal an den Füßen gekitzelt. Und ich sollte das aushalten. Und
Ja,
hat
ist
gesagt,
aber
jetzt
nicht
reiß dich doch
so.
mal zusammen. Und ich kitzel dich jetzt mal und du ziehst mal nicht weg und so. Und ich denke mir, was will der? Was soll das? So,
Ah,
das ist mir
diese
noch
Füße,
eingefallen.
ja.
Das ist mir noch eingefallen zur Körperlichkeit.
Das ist eine körperliche Übergriffigkeit. Absolut, hat er deine Grenzen nicht gewahrt. Und dieses Kitzeln, weil du das gerade sagst, höre ich tatsächlich sehr, sehr oft von Frauen, die Kinder mit Narzissten haben, dass die das auch mit den Kindern machen, dass die die so lange kitzeln und was anfänglich noch wie ein Spiel aussieht, ja, aber dann die Kinder ganz oft weinen oder sagen, nein, Papa, hör auf, nein, ich mag das nicht und sie trotzdem weitermachen. Dieses Kitzeln ist ganz, das kommt mir jetzt gerade, das hat die auch ganz oft. Bei Frauen, die mir erzählt haben, wie so der narzisstische Vater mit den Kindern umgeht, was ja auch immer gleich ist, ne? Also genauso wenig, wie sie fähig sind, die Frau zu lieben, sind sie ja auch fähig, die Kinder zu lieben. Es gibt ja keine emotionale Empathie, es gibt ja da kein Mitgefühl, ne? Das ist, das fehlt ja gänzlich. Okay, also auch ein Teil von körperlicher Gewalt. Also haben wir psychische, soziale, finanzielle Gewalt, ein bisschen körperliche Gewalt. Gab es sexualisierte Gewalt?
Und das war auch mit das Schlimmste für mich
Okay.
in Beziehung. So.
Möchtest du
Das hat jetzt noch mal, ja, kann ich. Also das hat nochmal ein anderes Gewicht für mich gekriegt, seit ich deinen Podcast höre. Ne? Ich bin natürlich jetzt irgendwie, so oft wollte ich keinen Sex und so oft habe ich mitgemacht. Ich kann es nicht mehr zählen. So oft habe ich vorgetäuschte Orgasmen dahingelegt und alles Mögliche. Und es war schrecklich.
Ja.
Ja. Und also genau das, was du eigentlich immer sagst. Ich habe mich auch nicht getraut, in Unterwäsche durchs Haus zu laufen, weil das immer direkt eine Einladung war. Ne? Also ich bin, also nicht von Anfang an war es natürlich nicht so, ne? So irgendwann halt war es so. Es gibt ja auch kein Kuscheln, es gibt ja nur Sex. Also, ne, es gab nicht irgendwie, wir liegen einfach mal nett beieinander und kuscheln. Es lief immer drauf hinaus. Manchmal habe ich mit dem Rücken zu ihm gelegen und habe meine Hände verschränkt. Und er hat da trotzdem irgendwie mit den Händen, ist er noch, ne, irgendwie hat einfach nicht aufgehört.
Ja,
So. Und
Vergewaltigung.
ich habe es nicht geschafft, zu sagen, ich möchte es nicht. Genau. Und wenn ich dann mal gesagt habe, ich habe keine Lust, dann hat er sich direkt umgedreht und war beleidigt.
Klar.
Und irgendwann habe ich mal gesagt, dass ich das richtig scheiße finde und was mir das jetzt irgendwie zeigen soll, ne? Dass ich sage, wenn ich jetzt keinen Sex mit dir habe, dann hast du mich nicht mehr, liebst du mich nicht mehr oder was soll das heißen? So. Das
Was
hat
hat
er
die
dann nicht mehr
geantwortet?
gemacht. Nee, das wäre ja nicht so. Ich sage, ja, es fühlt sich aber so an. Und dann hat er das immer nicht mehr gemacht, aber es hat nichts gebracht, weil es war ja trotzdem so. Ich habe das ja gespürt. Also ob er sich jetzt umdreht oder nicht. Es ist das Gleiche. Ne, das Gefühl ist das Gleiche gewesen.
Wie so ein dreijähriges Kind, und dann, das muss man auch an der Stelle immer wieder betonen, sie sind irgendwann stehen geblieben in ihrer emotionalen Entwicklung. Also sie sind emotional in ihrer Reife irgendwo zwischen einem Kleinkind, das 3 Jahre alt und 5 Jahre alt ist. Und mehr emotionale Reife und Intelligenz gibt es nicht. Gerade in solchen Situationen, in denen ihnen ein Bedürfnis verwehrt wird. Ne? Also das nehmen sie dann persönlich, da kommt diese narzisstische Kränkung und dann ist der andere der Buhmann oder die Buhfrau. Ja, und sie bekommen jetzt aber nicht den Schokoriegel vor dem Essen, den sie eigentlich gerne hätten. Ne? Wie so kleine Rumpelstilzchen in 1,80 m und breitschultrigen dunklen Mann oder blond oder 1,95 m oder wie auch immer. Ne? Wie so ein Rumpelstilzchen, das nicht bekommt, was es will. Und wenn es das nicht bekommt, dann wird beleidigt oder dann hat man irgendwie Tantrums, so einen Wutausbruch, ne? Oder schweigt dann tagelang die Partnerin an oder die Ehefrau. Und das ist auch
So
ganz
war es dann
krass.
genau. So war es dann letztendlich auch. Der ganze Tag danach war gelaufen.
Genau.
Er hat die schlechte Laune an mir ausgelassen, an den Kindern ausgelassen.
Ja.
So. Und deshalb habe ich mir gedacht, es ist einfach einfacher und schneller, wenn ich es eben durchziehe. Und dann haben wir wenigstens den nächsten Tag nicht so eine schlechte Stimmung da.
Ja. Und ist das nicht traurig?
Es ist richtig traurig,
Es ist
wirklich. Es
traurig,
ist, ja.
dramatisch, es ist absurd, es ist ganz furchtbar, wie viele Frauen in ihren Beziehungen vergewaltigt werden, ja, ohne es tatsächlich zu wissen. Und dass das für sie Normalzustand ist. Und das ist ganz erschreckend. Das ist sehr, sehr erschreckend.
Und ich bin immer mit einem schlechten Gefühl ins Bett gegangen. Immer,
Immer. Ja, mit
immer.
einem
Und ich
schlechten
habe
Gefühl
gesagt,
und
hoffentlich,
Angst.
ne? Oder dann waren 2 Tage wieder um, da dachte ich mir auch, heute muss ich wieder. Und ne, also es war und ganz oft Blasenentzündung gehabt, ganz oft
Natürlich.
mit Schmerzen. Also so eine Blasenentzündung zieht sich ja schon mal 4, 5 Tage. Da habe ich schon nach 2 Tagen dann wieder, da gab es ja schon wieder Druck. Dann wie oft ich auch unter Schmerzen mit ihm geschlafen habe, das kann ich gar nicht zählen.
Ja, es ist eine sehr traumatische Erfahrung für ganz viele Frauen. Und das Traumatische an sich ist schon schlimm genug. Was noch sehr viel schlimmer ist, ist, dass man das so lange gar nicht gewusst hat.
Ja,
Ne? Dass
ja.
es eine Art von Vergewaltigung ist. Ja.
Wo mir das sehr gut getan hat, das nochmal zu hören, dass das wirklich nicht in Ordnung ist. Ne? Also es ist eigentlich traurig, aber es ist so, ja.
Ja. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, was du meinst. Es ist eine Erleichterung, weil man
Weil es nicht richtig war.
durch die Aussagen der anderen Frauen oder die Geschichten der anderen Frauen, man weiß, okay, mit mir stimmt alles. Das war nicht in Ordnung. Ich habe das nicht irgendwie falsch eingeschätzt oder daran gibt es keinen Zweifel, sondern es war nicht richtig.
Ja,
War
und
von.
dann, ja. Wolltest du noch?
Nee, alles gut.
Ja, und ich fand auch manchmal so, wollte der, das ist ja so übergriffig geworden, in so Orten, wo es gar nicht passt. So, ne, wo es mir unangenehm war oder ne, also das waren so Sachen, wo ich mir denke, es muss doch jetzt nicht sein. Ne? Irgendwie ist er im Krankenhaus, Motorradunfall gehabt, kann gerade wieder sitzen und ich komme ihn besuchen und dann grabstelle mich an. Also das fand ich total unpassend. So, ne?
Ja.
Beispielsweise. So, genau.
Natürlich. Es ist nicht nur unpassend, es ist übergriffig. Es ist sexualisierte Gewalt. Jetzt hast du gesagt, du warst 19 Jahre mit ihm zusammen.
Ja.
Wann kam der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, okay, ich mache das nicht mehr mit, ich trenne mich? Was ist
Also
passiert?
hier war es, glaube ich, kein Punkt, sondern ein Prozess.
Ein Prozess?
Genau, ne? Also dadurch, dass die Kinder natürlich größer geworden sind, muss man mehr hingucken. So, ne? Und man hat, der Fokus verschiebt sich. Und ich habe einfach immer öfter gemerkt, dass halt dieses Ich, was ich in der Arbeit hatte, also da war ich ja sehr, da habe ich ja immer ganz anderes Feedback gekriegt als zu Hause, dass ich eigentlich lieber bin als das, was zu Hause ist. Er war halt oft weg, deshalb konnte man das sehr lange sehr gut aushalten. Also er war viel unterwegs, beruflich, Beruf war ja eh immer ganz oben. Außenwirkung und, das war immer alles ganz wichtig. Und dann habe ich aber diese Fortbildung gemacht. Und da lernt man sich sehr gut kennen und genau lernt genau hinzuschauen. Und dann habe ich schon gedacht, irgendwie eigentlich muss sich was ändern. Dann habe ich einen Kollegen kennengelernt, in den ich mich so ein bisschen verliebt hatte. Und das hat er halt sofort gemerkt. So, ne? Und dann habe ich auch gesagt, dass ich nicht war. Da habe ich immer mal gesagt, ich weiß nicht, ob das mein Leben ist hier oder ob ich nicht was anderes will. Und war natürlich total geschockt. Ne? Weil er hat mir dann gesagt, genau das hätte seine Ex-Freundin auch damals zu ihm gesagt. Und genau, und dann haben wir noch sehr lange dran geeiert. Also wir haben eine Paarberatung noch gemacht, weil ich auch gesagt habe, wie bitte?
Erfolglos wahrscheinlich.
Für mich ja schon erfolgreich, also weil ich viele Sachen auch mal sagen konnte, weil jemand Drittes dabei war. War das für mich schon gut. Und ich habe mir halt mein Gefühl gar nicht getraut. Also ich habe nicht mir getraut, ich dachte mir, vielleicht ist das eine Phase, nicht, dass ich mit den Kindern ausziehe und dann merke ich, ich wollte das gar nicht. Ich hatte auch Leute in meinem Bekanntenkreis, wo das so gelaufen ist. Und dachte mir, nee, also vielleicht ist das ja gar nicht, vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht willst du eigentlich bleiben, aber und dachte mir, vielleicht kommt das Gefühl zurück, wenn wir diese Paartherapie machen. Und aber es war natürlich nicht so. Nee. Und was
Erfolg durch dich, weil du mit vielen Erkenntnissen da
genau.
bestätigt worden bist, ne? Aber Erfolg
Naja.
im Sinne der Paartherapie, die man macht, dass das Paar wieder zueinander findet.
Ja, es war auch eine katholische Beratung, die sind ja auch nochmal anders unterwegs, ne?
Okay.
Und dann sind wir ja auch so witzig und eben, also, ne, wir waren immer sehr nach außen hin immer total harmonisch, ne? Also die Außenwirkung stimmte ja immer und die ist dann hinterher, ja. Weiß ich nicht, wir waren auch üble Sitzungen. Ich habe ihn da auch teilweise richtig vorgeführt, weil er sagte mal, er würde sich ja gar nicht lohnen zu leben, wenn ich ihn verlasse. Und ich sagte, da hast du ein ganz anderes Problem, wenn ich der einzige Grund bin, warum du leben willst. Und dann habe ich mich in die Paartherapie gesetzt und habe gesagt, ich habe sehr große Sorgen um meinen Mann, weil der will sich das Leben nehmen. Und dann ist er da ausgeflippt und hat gesagt, wie kann ich sowas sagen? Und das wäre überhaupt nicht so. Dann habe ich gesagt, was hast du mir doch gesagt?
Ja,
Ja,
naja,
aber
in
du weißt, dass
dem
das
Sinn
nicht
ist
so
es.
ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass das nicht so ist. Du willst mich damit unter Druck setzen, weil das geht gar nicht.
Naja, und deshalb würde ich auch nicht an der Stelle sagen oder das so benennen, dass du ihn vorgeführt hast, sondern du hast das in der Paartherapie gemacht, was man ja auch macht, nämlich erzählt von dem Erlebten, von dem Gesagten, was es mit dir macht, wo der Schuh drückt, wie du etwas empfindest, wenn dein Partner oder deine Partnerin etwas machen, ne, du hast ihn jetzt nicht vorgeführt.
Ja.
Er hat sich vorgeführt gefühlt, weil er natürlich ertappt worden ist
Genau, ja.
mit dem, was er da nämlich vorhatte, nämlich
Ja.
emotionale Erpressung. Und das machen tatsächlich sehr viele Narzissten, dass sie dann immer mit Suizid drohen. Ne? Und dass sie sagen, ja, und dann stürze ich mich vom Balkon, ja bitte aber vom fünften, nicht vom zweiten, wenn dann schon. Oder ne, ich hole mir dann einen Strick, ja, soll ich dir einen aus dem Baumarkt besorgen? Weißt du, also, ne, das machen sie und in den wenigsten Fällen geht es darum, dass sie tatsächlich diese suizidalen Gedanken auch aktiv fortführen, sondern es geht tatsächlich um sehr manipulative emotionale Erpressung und Schuldumkehr, dass man sagt, ne, aber du bist dann schuld, wenn ich mir das Leben nehme.
Genau.
Ne? Genau. Ja.
Und in dieser schwammigen Phase, wo es ja uns noch nicht klar war, trennen wir uns oder nicht, war es halt mega, also es war halt immer so, ne? Mal wütend, dann hat er weinend und flehend vor mir gekniet, dann hat er, also er hat die ganze Bandbreite, weil dieses Unterdrucksetzen nicht mehr funktioniert hat, weil ich immer gesagt habe, ja, mach dir nur dann selber ein Konto, da musst du dich darum kümmern. Ja, mache ich, habe ich dann gesagt. Ich habe schon einen Termin. Und einen Tag später kam er dann, nee, musst du nicht machen. So, also es, jedes Mal ist er wieder so zurückgerudert, wenn man dabei geblieben ist. Ne? Und da habe ich gesagt, doch, mache ich aber. Doch, ich ziehe aber aus dem Schlafzimmer aus. Doch, ich, ne? Also so, also das war von üblen Streit bis zum, ich kann ohne dich nicht leben. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich weiß auch nicht, warum ich das so lange, also weiß nicht, ich konnte es nicht beenden. Ich hatte mal gehofft, dass er es beendet. Weil ich habe ja auch meinen Techtelmechtel da nicht so richtig beendet. Da, ne, so wusste er auch, dass das alles nicht so, er hat dann mein Handy gehackt und ach, alles ganz, ganz üble Geschichten. Und dann hat er irgendwann, hat er dann, haben wir im Bett gelegen und dann sagte er, willst du noch mit mir zusammen sein? Und dann habe ich so in meinem Kopf gedacht, Kerstin, das ist deine Chance. Das jetzt ist deine Chance, es zu erledigen. Und ich habe es nicht rausgekriegt, habe es nicht raus. Und dann irgendwann habe ich dann so gesagt, so, ja. Also wirklich ganz leises, mini dünnes Ja. Und dann war es im Prinzip zu Ende. Dann hat er es ernst genommen, weil er immer so, der ist immer so, der nimmt das dann ernst und zählt mir dann aber die Konsequenzen auf, was dann passiert, wenn ich
Also
diesen
hat die
Schritt gehe.
gedroht?
Und hat ja auch dann oft immer über die Kinder, ne? Der hatte mich mit den Kindern ja total im Griff. So, ne? Und dann wusste er genau, welche Knöpfe er da drücken muss. Und eigentlich müsste ich dir die Kinder wegnehmen. Und es hat aber alles nicht mehr gezogen irgendwann bei mir. Ne? Und ich habe gesagt, nee, es ist nicht so. Und niemals kriegst du die alleine und bla bla bla. Und ja, und dann, das war dann im Prinzip das Ende. Dann habe ich mir eine Wohnung gesucht. Die Therapeutin ist aus allen Wolken gefallen, die konnte das gar nicht verstehen.
Es ist leider
Und
tatsächlich so, dass ganz viele PsychotherapeutInnen, JugendsachbearbeiterInnen, RichterInnen diesen Missbrauch und diese partnerschaftliche Gewalt nicht erkennen. Sie können es nicht erkennen, weil sie einfach oft keine Ahnung haben, zu wenig geschult sind, weil das Ganze ja sich auch gesellschaftlich wie ein roter Faden zieht, ne? Dass da eine große Wissenslücke ist, welche Formen der Gewalt es gibt und wo Gewalt anfängt und wo sie nicht und wo sie aufhört, ne?
ich finde es halt so wahnsinnig schwierig, Leuten, die das nicht erlebt haben, das zu erklären. Ich dachte auch immer, ich habe gar keinen Grund, mich zu trennen. Also, ne, aber ein Gefühl ist ja nun mal auch Grund genug, klar.
Aber natürlich.
Aber ich merke das auch jetzt bei meinem neuen Partner. Ich bin ja auch schon seit 9 Jahren, fast, also 8 Jahren in einer neuen Partnerschaft. Der versteht das gar nicht, wenn ich dem das irgendwie erklären will, wie das ist und wie die Kinder sich fühlen und wie ich mich gefühlt habe. Das kann der gar nicht nachvollziehen.
Ist dir heute bewusst, dass du ein Opfer von partnerschaftlicher Gewalt warst?
Noch nicht so richtig.
Und das nach 10 Jahren, ne? Jetzt natürlich
Genau.
hinter dem
Aber deshalb habe ich das
Hintergrund.
hier auch gemacht, weil ich mir dachte, ich möchte jetzt mal von jemandem hören, der so klar ist wie du jetzt beispielsweise, ne, oder auch so parteiisch ist wie du, weil oft sind ja auch in Paartherapie muss man ja allparteilich sein.
Muss man eben nicht. Muss man eben
Ja,
nicht.
okay, aber ist ja so,
Und
ja.
da fängt dieses Neutralitätsprinzip an, wie heißt, jetzt bin ich Griechin und mir fällt der Begriff nicht ein, ein Damoklesschwert.
Ja,
Na, ein Damoklesschwert, das über den Schwert, wo du dir denkst, so, nein, ich muss nicht neutral sein. Ich war in meinen Therapiesitzungen auch nie neutral. Ne, wenn du dann natürlich Paare vor dir hast, wo du nach ein, zwei Sitzungen merkst, okay, er ist hochgradig narzisstisch, das ist hier Gewalt, ne? Dann bist du parteiisch, aber auf eine sehr diplomatische Art und Weise. Ne? Ich bin jetzt nicht so die größte Diplomatin, auch in den Sitzungen, aber natürlich machst du im therapeutischen Setting benennst du das ein bisschen anders, versuchst es ein bisschen anders zu formulieren. Aber es ist ein Mythos zu denken, dass all diese Menschen, die an so einem Verfahren oder an so einem Prozess oder an so einer Therapie beteiligt sind, neutral bleiben müssen. Das ist Bullshit. Wenn du Gewalt erkennst, dann musst du sie auch benennen. Du kannst Gewalt nicht schönreden, sonst machst du dich zum Mittäter. Sonst übst du symbolische Gewalt aus. Und das habe ich irgendwann im Laufe der Jahre meiner Arbeit auch tatsächlich aufgehört. Nee, also ich benenne das. Ich sage, dieses Verhalten ist destruktiv oder das ist psychische Gewalt. Ne? Und dann sind die Augen natürlich immer groß. Und der Ende vom Lied ist natürlich, wenn die zu mir als Paar kommen, ja, dass die natürlich 4, 5 Sitzungen gemeinsam machen, aber der Narzisst natürlich irgendwann abbricht, weil ich ja parteiisch bin, weil ich ja so eine blöde Therapeutin bin und voreingenommen und gar nicht ihn sehe und gar nicht ihn unterstütze und da nichts Hilfreiches sage. Und die Frauen bleiben dann bei mir alleine und dann fängt natürlich die eigentliche Therapie an. Ne? Und deshalb das neutral bleiben, also das halte ich für ganz, ganz, ganz gefährlich.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe auch manche Sachen erzählt, wo ich mir dachte, da muss sie doch jetzt mal drauf reagieren. So, ne? Und dann hat sie auch manchmal gesagt, also so geht's halt nicht. Ne? So, aber so manche Sachen, wo ich mir denke, das hat sie gar nicht verstanden, was da eigentlich abläuft.
Und es ist leider so, dass es das, was in diesen hinter verschlossenen Türen passiert, es sprengt die Vorstellungskraft derer, die das nicht selbst erlebt haben. Ja. Das ist nicht verständlich, weil natürlich auch diese Menschen, die nicht daran beteiligt sind, auch da ist es oft ein Schutzmechanismus. Denn wenn man das alles so ungefiltert an sich ranlassen würde, würde natürlich auch einem das Weltbild erschüttert oder auch das Bild, was man sich von diesem Menschen gemacht hat, weil dieser Mensch, jetzt zum Beispiel dein Ex-Mann, ne, ja immer so nett war und immer so zuvorkommend.
Zuvorkommend und freundlich und hilfsbereit.
Genau, das sagen aber auch die Nachbarn, wenn so ein Femizid oder so ein Familienmord stattgefunden hat von einem Mann, wo man dann die Nachbarn am nächsten Tag befragt, wo irgendein Fernsehsender dann die Nachbarn holt und sagt,
der war ja immer so nett.
Erzählen Sie doch mal, wie war denn der Herr XY so? So ganz ein netter, ganz ein charmanter, immer sehr hilfsbereit, war ein ruhiger. Na, also, dass das alles Red Flags sind. Ne? Und spätestens dann, wenn sich die Leute mal an solche Szenarien erinnern, müsste ihnen im besten Fall natürlich klar werden, dass nur weil er so nett zu ihnen ist, es nicht gleich heißt, dass er immer nett zu der Partnerin oder zu den Kindern war. Ne? Dass so zwei, so Mr. Jekyll oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Ja, genau.
Und das ist sehr bezeichnend für diese Persönlichkeitsstruktur und auch natürlich für diese Störung.
Ja.
Jetzt sind 9 Jahre vergangen. 9 Jahre vergangen, Kerstin, dass du mit diesem Thema Narzissmus in Berührung gekommen bist, durch Coaching von deinem auch jetzigen Coach noch, bei dem du eigentlich wegen ganz was anderem warst.
Genau, aber wir sind noch nicht durch, genau.
Hast du dich dann mit dem Thema beschäftigt? Hast du dich belesen? Wie war dieser
Prozess? Ich habe nur deine Podcasts gehört. Also das war ja irgendwie vor 5 Monaten oder so. Aber ich wollte noch sagen, dass ich durchaus auch noch 9 weitere Jahre damit konfrontiert war, weil wir ja immer noch Kontakt haben mussten wegen der Kinder. Das hat ja nicht aufgehört. Jedes Treffen habe ich Schiss vor gehabt. Jedes Treffen, um zu besprechen, wie die Urlaubsplanung ist, war ein Drama. Ein Drama. Es war
dann
ganz
beginnt
schlimm.
Nämlich die Nachtrennungsgewalt.
Oh, ich habe das alles noch vorbereitet, wie das gut laufen könnte. Mit denen habe das schon mal so eingetragen in den Kalender, wie es gut. Aber das war immer schlecht, war immer nicht richtig. Wir mussten alles wieder umschmeißen und es war ganz, ganz furchtbar.
1000 Mal abgemacht, obwohl schon alles Termine verpasst, zu spät kommen, Sachen von den Kindern nicht zurückgeben, die man ihnen mitgegeben hat für die Umgänge. Ne?
Ja, also
Klassiker.
Also da ganz wie immer, wenn wir Kontakt hatten, war es schwierig. Das ist irgendwann besser geworden, als die Kinder älter waren, aber es ist immer noch. Dann meine Tochter, die irgendwie, dann waren wir die ersten Ferien, war ja dann klassisch 3 Wochen, 3 Wochen, ne? Aufteilung. Meine Tochter war halt echt noch klein, 7 Jahre alt. Und habe mich jeden Tag angerufen, als sie bei ihm war, weil sie mich einfach vermisst hat. Das finde ich ja völlig normal, ne? So, und dann haben wir gesprochen. Und dann hat er das mitgekriegt und hat dann zu ihr gesagt, dass er das nicht so gut findet. Und dass er sehr enttäuscht ist, weil sie wäre ja schließlich bei ihm, ne? Dann hat die mich halt nie wieder angerufen. So, ne? Also, ja. Das war, ja, also ich musste.
Sensibilisiert.
Wie bitte?
Die Kinder werden immer instrumentalisiert und die Gewalt geht, wenn man gemeinsame Kinder mit Narzissten hat, einfach weiter.
Ja, denen passiert, ist genau das Gleiche passiert wie mir. Er hat sie klein gehalten, er hat sie niedergemacht. Ich habe einmal da angerufen, da war irgendwas, da sagt er, ja, ne, der, also mein Sohn würde da irgendwie gerade Mathe oder Chemie machen und der wird ja morgen eine Arbeit schreiben, das wird richtig in die Hose gehen. So, ja, der kann ja gar nichts. So, und mein Sohn war dabei, der saß daneben. Er musste auch schon mit 7, wurde er die Hauptstädte abgefragt. Also, ne, und so lange, bis er dann endlich einen Fehler gemacht hat.
Ja.
Ja, und so, dass er heulend da stand und nichts sagen wollte. Lego-Sachen sind verschwunden. Die kleinsten Teile musste er suchen. Das waren Dramen, die sich da abgespielt haben am Wochenende, weil da musste das Auto durchsucht werden nach so einem blöden Lego-Schuh. Ja, so übel, richtig
Ja,
übel.
passive psychische Gewalt, ganz
Den
viel.
Kindern gegenüber, ne, und
Narzisstische Menschen sind keine guten Eltern. End
nein.
of story. Narzissten traumatisieren und missbrauchen ihre Kinder, egal ob Vater oder Mutter. Es gibt natürlich auch narzisstische Mütter, nicht nur narzisstische Väter, sind einfach für Kinder das Schlimmste, was man als Kind überhaupt haben kann, ist ein narzisstischer Vater oder eine narzisstische Mutter. End of story. Das sind auch keine, also man in meiner Arbeit. In all den Jahren, die ich mache, bin ich zu einem Entschluss gekommen, weil ja ganz viel Täterschutz auch betrieben wird, ne? Man sagt immer, ja, aber es sind noch Menschen und so. Nee, sind es nicht. Es sind keine Menschen wie du und ich, weil alles, was einen Menschen ausmacht, diesen Menschen fehlt. Ihnen fehlt die Menschlichkeit. Ja? Sie existieren nicht. Es sind Monster. Es sind ganz boshafte Naturen und wir müssen uns damit abfinden, dass solche Menschen in Anführungszeichen unter uns leben und das nicht wenig. Und auch das zu akzeptieren oder das auch zu verinnerlichen, dass es sehr wohl sehr boshafte Menschen gibt, die mit Absicht anderen Menschen Schaden zufügen, das erschüttert unser Weltbild total. Das verstehe ich auch.
Das kann ich auch nicht wahrhaben. Da
Ich
knacke ich immer
weiß,
noch dran.
ich weiß. Und das ist ja auch in Ordnung, dass du das noch nicht wahrhaben kannst, weil dieser Prozess und du mit dieser Natur, dieser dunklen Triade, zu der ein Narzisst gehört, ja auch erst in Berührung gekommen bist.
Ja.
Ne? Also andere brauchen sehr, sehr lange, um das zu akzeptieren. Aber wir fahren sicherlich und gerade als Frauen eine sicherere Schiene, uns mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen und zwar gründlich, dass es böse Menschen gibt. Und zwar
Ja.
von Grund auf böse. Die waren nicht immer böse. Das ist auch vollkommen ohne jeglichen Zweifel. Es kann sein, dass sie traumatisiert sind, muss aber nicht, weil Narzissmus auch und Psychopathie sowieso, aber ne, das auch erblich bedingt sein kann. Also es kann eine Störung ab Werkseinstellung sein. Ja? Und damit wird ganz viel entschuldigt, auch im therapeutischen Setting, dass man immer wieder versucht, einen Mensch, der keiner ist, als menschlich darzustellen. Sie tragen natürlich nicht die Verantwortung für ihre vererbliche Störung oder die ihnen vererbt worden ist, ja? Oder das, was ihnen vielleicht angetan worden ist. Aber man kann sie sehr wohl zur Verantwortung ziehen für das, was sie tun. Denn das, was sie tun, Kerstin, das machen sie bewusst. Sie wissen, was sie tun. Und sie machen es mit Absicht. Und dieses Weltbild aufrechtzuerhalten oder diese Erkenntnis oder diese Wahrheit zu verinnerlichen, das ist unheimlich schmerzvoll, weil wir dann in ganz vielen Fällen auch um uns herum in unserem Umfeld das erkennen, was alles schiefläuft und wie viele Menschen es davon gibt.
Ja.
Ne?
Genau. Also nach außen hin trägt ich da immer gerne, was für eine super Beziehung wir haben, ne? Trotz Trennung, bla bla bla. Aber eigentlich findet er mich richtig scheiße, glaube ich. Also und der.
Scheiße, der findet nicht nur dich scheiße, der findet auch die Scheiße, denen er Zucker in den Allerwertesten bläst.
Ja, und dass ich es gewagt habe, ihn zu verlassen, glaube ich, ist ein großes Ding noch für ihn.
Die
Ja,
narzisstische
am Tag
Kränkung.
meines Auszugs, also vor dem Tag meines Auszugs, ich hatte ja schon alles vorbereitet, hat er sich vor mich gestellt und hat gesagt, du musst das nicht tun. Ich habe das jetzt verstanden. Du
Ja.
musst das nicht machen.
Alles
So.
klar.
Und da habe ich mir so gedacht, hä? Ich sage, ich habe eine Wohnung renoviert, ich habe die angemietet. Wie kommst du darauf, der Umzugswagen ist bestellt, wie kommst du darauf, dass ich morgen nicht ausziehe? Ne, und auch immer, während wir schon getrennt waren, im Haus, Übergriffigkeiten, packt die mir in den Hintern. All solche Geschichten, ne? Also
Aber
wo
er
ich
hat
denke,
es
das geht nicht.
verstanden. Ne, aber er hat es
Ja.
verstanden. Ja, alles klar. Nein, sie
Also, und
versteht, weil sie.
wollte dann am Anfang noch, dass wir uns trotzdem zur Begrüßung küssen. Da habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Also ganz seltsame Sachen, die
Naja,
ganz
seltsam
plötzlich.
sind sie für dich in deinem menschlichen Denken, in deinem empathischen Denken, aber nicht in seiner Welt. In seiner Welt ist das normal,
Okay.
weil sie ja auch verrückt ist. Ne? Also Narzissten ticken einfach anders. Man kann
Ja.
nicht von sich auf Narzissten schließen, das geht nicht. Und das ist ganz oft ein fataler Fehler. Das ist übrigens ein Fehler, der uns unter anderem außer diesem Trauma-Bonding auch sehr lange in diesen Beziehungen hält. Mit fatalen Folgen.
Genau. Ich habe dann nach der Trennung überlegt, ob ich das alleinige Sorgerecht beantrage, kurz. Aber das war für mich keine Option, weil nämlich genau, und das will ich hier nochmal sagen, das höre ich auch ganz oft, wie du das immer sagst. Ich komme ja auch aus der Jugendhilfe und kenne auch Jugendämter. Ich rate jeder Frau, wenn sie irgendwie kriegt, das emotional aufgefangen kriegt mit den Kindern. Ich habe den Weg gewählt. Ich habe das immer emotional aufgefangen, wenn die von ihrem Vater kamen. Ich habe mich immer gefragt, was war, wie war es, und wenn irgendwas war, haben wir das besprochen. Und ich habe denen immer gesagt, mit euch ist alles in Ordnung. Ihr seid richtig, so wie ihr seid. Es ist er, der nicht richtig ist, wie er ist. So. Und immer wieder geguckt, es gab auch mal eine Situation, da wollte er sich mit meinem Sohn gegen meine Tochter verbinden. Das hat er gar nicht gemerkt. Es tat mir so leid, weil er war so froh, dass er endlich mit seinem Vater mal eine Verbindung hat. Und das ging aber gegen meine Tochter, und das habe ich ihm schmerzhaft dann so deutlich gemacht. Da war der völlig fertig. Und seitdem halten die aber zusammen, wie Pech und Schwefel. So, das war mir wichtig, dass die da irgendwie überleben in diesem verpesteten Haus. Muss man echt sagen. Also vergiftet ist das da, ne? Und so habe ich das Jahre, Jahre, Jahre lang gehandhabt und immer wieder aufgefangen und immer wieder Unterstützung und denen gesagt, dass alles in Ordnung ist. Und wenn die Konflikte, ich musste meinen Sohn mal von der Schule abholen, weil es so einen heftigen Streit gab, weil er gewagt hatte, mal Kritik anzubringen. Und zwar sehr reflektiert und sehr freundlich und sehr, ne, durchdacht, wo er ihn so dermaßen fertig gemacht hat und so dermaßen runtergeputzt hat, dass mein Sohn das die ganze Nacht nicht schlafen konnte und sich in Schlaf geweint hat. Er ist einfach schlafen gegangen. Ist ja auch, ne, höre ich auch oft hier. Die schlafen dann schön und man weint sich dann selber in den Schlaf, sodass ich ihn von der Schule abholen musste, weil der das gar nicht geschafft hat. Der hat mich angerufen und hat gesagt, kannst du mich abholen? Ich schaff das nicht. Ich habe gar nicht geschlafen. So, ne? Und zum Glück haben meine Kinder mir immer alles erzählt. Und dann habe ich das mit denen jahrelang aufgearbeitet. Jedes Treffen.
Auch durch deinen beruflichen Hintergrund hattest du natürlich auch das Wissen und das Know-how dazu und hast quasi Schadensbegrenzung gemacht. Nichtsdestotrotz tragen natürlich Kinder einen Schaden davon.
Mein Sohn trägt einen sehr großen Schaden davon. Der weiß überhaupt, also es ist jetzt besser, aber er weiß nicht, was er will, wer er ist. Er lebt für, jetzt nicht mehr für meinen Ex-Mann, aber auch für mich. Ich merke, dass er ganz viel für mich tut, statt für sich. Ganz viel Sorge hat, dass ich den dann nicht mehr lieb habe. Ständig fragt, hast du mich lieb? Ne, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Der ist 20, so, ne? Und sagt, hatte sich von seiner Freundin getrennt und hat dann gesagt, ja, es tut mir auch so leid. Und ich sage, das ist ja deine Entscheidung. Also selbst wenn ich das doof finde, es kann ja dann sein, aber ist es nicht so, aber es ist trotzdem ja deine Entscheidung. Ich finde wahrscheinlich nicht immer jede Entscheidung gut, aber das kann der nicht. Der ist so abhängig emotional, auch von mir,
Natürlich, weil du auch
dass
dafür
es ganz schwierig ist.
ist, ja. Da kann man nur hoffen, dass je älter sie werden, natürlich auch daran arbeiten, dieses traumatische Erlebnis ja, zu verarbeiten, sich selbst zu finden, sich selbst auch wieder zu spüren und da den Kontakt natürlich auf ein Minimum irgendwann zu reduzieren, dass man
Wir
eben
haben gerade No Contact.
ja, und das ist auch gut so. Ich hoffe, dass das auch, ja,
Ja,
ich hoffe auch, dass das für
ja.
den Rest ihres Lebens genauso bleibt.
Genau, wir haben ja vor Monaten ein Gespräch geführt mit ihm. Wir haben das vorbereitet mit meinem Coach. Wir waren da und haben das besprochen, wie wir das am besten machen. Und sind dann zusammen dahin. Allen ging es schlecht. Auch ich habe immer noch Schiss und Angst. Also das ist auch was, was mich total ärgert irgendwie. Und habe ihn im Prinzip überrumpelt. Und dann haben die ihm gesagt, dass sie keinen Kontakt mehr wollen und auch er jetzt ausziehen und nicht mehr dort wohnen. Haben dann auch so ein bisschen geschildert, warum. Er hat sich mit mir gar nicht auf eine Diskussion eingelassen, groß, hat immer alles abgenickt, was ich so gesagt habe. Ich habe nicht so viel gesagt. Meine Tochter hat vor Angst gar nichts rausbekommen. Die hat nur da weinend gesessen, was für ihn natürlich bedeutet, dass ich sie dazu gezwungen habe.
Dann natürlich.
Und dann haben wir wie eine Flucht die Sachen gepackt und sind raus. Und Nele war sogar, schon, meine Tochter war sogar vorher nochmal da, als die im Urlaub waren und hat schon Sachen daraus geholt. Das war wie so, wie man sich das vorstellt, so eine Flucht von Frauen, die geschlagen werden oder so. Das war ganz heftig.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß,
Ja.
was
Und dann schreibt er sie trotzdem immer an. Er schreibt und schreibt, sie antworten dann nicht. Dann hat er mir geschrieben, jetzt hier vor ein paar Tagen, dass er das alles nicht versteht.
du
Und
meinst.
dass er jetzt gar nicht versteht, warum sie keinen Kontakt haben und dass sie ja nur ausziehen wollten und sonst nichts.
Ja, das ist dieses No
Sie tun
Contact.
immer so, als hätte man nie was besprochen.
Ja, natürlich nicht. Und das ist, da ist wirklich am allerratsamsten, auch den Kindern irgendwann zu raten, den Vater zu blockieren.
Ja,
Da
mache
nicht
ich auch.
mehr, diesen Zugang zu
Ja.
lieben, den sie immer wieder nutzen, weil die Gefühle seiner Kinder und die jeder anderer Menschen sind ihm ja letztendlich auch scheißegal. Kerstin, ich danke dir ganz, ganz
Ja.
herzlich für deine Geschichte. Wenn du noch ein, zwei Sätze hast, obwohl du ja so eine Ausnahme bildest in der ganzen Reihe, in den ganzen Folgen, aber hast du vielleicht trotzdem noch ein oder zwei Sätze, die du vielleicht Frauen in dieser Situation raten würdest, was sie tun können oder wie sie damit am besten umgehen? Oder vielleicht einen Zuspruch, dass es ein Leben danach gibt, weil man hat ja gehört, jetzt du bist ja schon wieder lange in einer Beziehung, eine schöne Beziehung, ne?
Ja.
Eine ganz andere Beziehung, die du vorher geführt hast. Gibt es noch zwei, drei Sätze, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben würdest?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auf seinen inneren Kompass zu hören, weil das stimmt meistens. Also, und wenn man sich da nicht sicher ist und das nicht reicht, das muss man sich Feedback von draußen holen, ob andere das auch so sehen und ob man da richtig liegt und sich, wenn man das braucht, da nochmal die Bestätigung zu holen. Aber ich will sagen, dass Gefühle, die aufkommen, einfach richtig und die sind da und die sind berechtigt und die sind wahr.
Ja.
Und das muss man, sollte man glauben. Man sollte sich einfach vertrauen.
Man darf sich vertrauen. Ja.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Vielen lieben Dank auch noch für die Worte.
Ja.
Ich danke dir, weil du auch nochmal zu betonen einen Teil mit mir an Aufklärungsarbeit leistest, indem du deine Geschichte, dein Schweigen brichst und sie öffentlich erzählst, was ganz vielen Frauen sicherlich auch helfen wird. Auch immer diese verschiedenen Facetten. Die Inhalte sind ja sehr ähnlich oder ganz oft gleich, ne? Das Einzige, was sich ändert, sind natürlich die Namen der Frauen, die diese Geschichte erzählen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir weiterhin natürlich noch weitere 88 Jahre, eine ganz tolle
Ja.
Beziehung. Ich wünsche auch für deine Kinder. Sie können
Danke.
ganz super froh sein, dass sie eine Mama haben, die diesen Background hat und sich da so auffängt, ne? Und deinen Kindern auch noch ganz, ganz viel Kraft.
Okay, danke.
Du
Und
wolltest
es geht
noch
auch
was sagen.
anders. Beziehung kann auch anders laufen. Ich dachte das nicht. Das war ja meine erste lange Beziehung. Und es geht auch einfach anders.
Ja, es gibt
Ja.
ein Leben danach und alle Frauen, zumindest hier in dem Podcast, inklusive mir, sind ja auch the proof of evidence, ne, der lebende Beweis, dass es ein Leben danach gibt, auch
Ja.
wenn man ganz oft denkt, das gibt es nicht, dass man nie wieder so lieben kann oder nie wieder so jemanden findet. Genau
Doch, das
das ist
gibt
der
es.
Plan, nämlich nie wieder jemanden so zu finden, wie er
Um,
es war.
ja, genau, aber man weiß es auch viel mehr zu schätzen. Also die Beziehung, die ich jetzt führe, weiß ich viel mehr zu schätzen und ich bin so dankbar oft, ne, dass ich das noch erleben darf und dass ich mich daraus befreit habe. Ich bin oft sehr, auch sehr stolz auf mich. Und das können eigentlich alle
Kannst du auch
sein,
sein. Alle können.
die das geschafft
Natürlich.
haben.
Ja, natürlich.
Einfach mehr verdient.
Ja. Ach schön,
Ja.
das war ein toller Abschlusssatz. Vielen Dank, Kerstin.
Alles klar.
Und
Ich danke
alles Gute
dir.
dir. Nicht dafür. Ich habe es gerne gemacht. Ciao, mach's gut,
Okay,
mein Lieber.
tschüss.
Erkennst du dich vielleicht wieder in den Erzählungen dieser Frauen und hast den Verdacht, dass du auch in einer narzisstischen Beziehung warst? Dann bist natürlich auch du ganz herzlich eingeladen, dein Schweigen hier zu brechen, in diesem Podcast und deine Geschichte mit uns zu teilen. Alle Infos zu dem Podcast sowie zu meiner Arbeit und zu meiner Aufklärung findest du auf meiner Website www.projekt-beziehung.de. Und natürlich noch viel mehr Content über die narzisstische Persönlichkeitsstruktur und die Dynamik von toxischen Beziehungen, aka partnerschaftliche Gewalt, findest du auf meinen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf TikTok und neuerdings auch auf YouTube. Dort heiße ich allerdings Projekt Narzissmus. Also schau dir diesen Content gerne an und wenn du dich in irgendeiner Art und Weise damit identifizieren kannst, dann hoffe ich, hast du den Mut, darüber zu sprechen und dir Hilfe zu holen. Und hier kommt natürlich wie immer am Ende jeder Folge ein Tipp für dich.